So, und jetzt freue ich mich nochmal, auch die Öffentlichkeit begrüßen zu dürfen. Wir sind bei unserem ersten Tagesordnungspunkt der 12. Sitzung der Kinderkommission zum Thema öffentliches Fachgespräch zum Thema Mental Health. Heute Fokus auf die politischen Handlungsoptionen und die Frage, was Politik konkret tun kann. Es geht also um Prävention, Versorgung und Systemstrukturen. Wir hatten ja in den vergangenen Sitzungen schon junge Menschen zu Gast, Jugendverbände, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und heute wollen wir das mit dem dritten Teil abschließen. Und ich freue mich auch, es ist ja auch schon zur Sprache gekommen, dass auch der sozusagen unser Mutterausschuss sich demnächst mit dem Thema befassen wird. Ich weise alle Anwesenden darauf hin, dass der öffentliche Teil dieser Sitzung live übertragen und aufgezeichnet wird. Voraussichtlich ab morgen wird das Video dann in der Mediathek auf bundestag.de und auf YouTube abrufbar sein. Zusätzlich wird eine Tonaufzeichnung angefertigt, um ein Wortprotokoll des Fachgesprächs erstellen zu können. Die restliche Sitzung wird dann in einem Beschlussprotokoll nachlesbar sein. Das vollständige Protokoll der gesamten Sitzung wird zu gegebener Zeit auf der Internetseite des Bundestages zugänglich sein. Eigene Foto- und Videoaufnahmen sind während der Sitzung nicht gestattet. Das bitte ich die Gäste zu beachten. Und jetzt sind wir mit den Formalia durch und ich begrüße zu unserem Fachgespräch sehr herzlich zum einen in der Mitte Frau Prof. Dr. Ursula Felderhoff-Müser von der Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin e.V. Schön, dass Sie da sind. Dann freue ich mich, dass Friederike Kuhnt da ist vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkasse. Hallo. Dann Prof. Dr. Med. Michael Kölsch und Prof. Dr. Med. Tobias Renner von der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie e.V. Und dann noch Frau Cornelia Metke von der Bundespsychotherapeutenkammer. So, genau, das freut mich auch sehr, dass Sie da sind. Ihnen allen, wie immer in der Kinderkommission, stehen etwa 10 Minuten für ein Eingangsstatement zur Verfügung und dann treten wir in eine Frage-Antwort-Runde ein, wo sich die Abgeordneten melden können. Ja, ungefähr 10 Minuten. Wäre schön, weil Sie heute, weil wir heute viele Gäste haben, dass Sie sich wirklich versuchen, dran zu halten. Wenn Sie kürzer sind, sind wir auch dankbar. Aber wir haben ausreichend Zeit, dann im Nachhinein auch noch zu diskutieren. Das Ganze ist bis ca. 18.30 Uhr geplant. Gibt es organisatorische Fragen? Kann ich nicht erkennen. Dann können wir anfangen. Und auf meiner Liste beginnt Frau Prof. Dr. Felderhoff-Müser. Sie haben das Wort. Herzlichen Dank, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank. Ich vertrete ja die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin und wir beschäftigen uns natürlich neben den psychischen Folgen auch mit den somatischen Folgen und was auch ganz stark ineinander spielt. Wir würden von unserer Seite sehr begrüßen, wenn dieses Thema breiter gestreut wird, auch weit aufgenommen wird und tatsächlich auch Strukturen geschaffen werden, dass wir unseren Kindern und Heranwachsenden damit bessere Sicherheiten geben. Wir wissen, dass in den letzten Jahren tatsächlich die Zahl der psychisch erkrankten Kinder und Jugendlichen sehr stark gestiegen ist. Das hängt aber auch tatsächlich mit vielen körperlichen somatischen Leiden zusammen, sprich Adipositas, Stichwort Mediennutzung, da werden wir sicher auch noch drauf zurückkommen. Gerne würde ich in dem Zusammenhang auch präventive Dinge gleich in der ersten Runde ansprechen, wie zum Beispiel Ansätze wie Fachschulgesundheitskräfte, Pflegekräfte im Wesentlichen, die in Schulen erreichbar sind für körperliche Leiden wie Verletzungen, Bauchschmerzen und alles Mögliche, aber tatsächlich auch als Unabhängiger aus dem Betrieb der Schule auch sehr viel Positives bewirken können, wenn es um psychische Stabilisierung geht, um Aufspüren von Kindern, die Probleme im häuslichen Umfeld haben. Da wissen wir auch alle, Stichwort Kinderschutz, dass das etwas ist, was in den letzten Jahren auch zunimmt, sicher auch im Bereich einer größeren öffentlichen Wahrnehmung, aber auch an reellen Zahlen. Und ich kann eigentlich immer nur betonen, dass Kinder unsere Zukunft sind und was wir früh schaffen, in die richtige Bahn zu lenken, das werden wir später auch als Gesellschaft für uns mitnehmen können.
Vielen herzlichen Dank für Ihr Eingangsstatement. Wenn Sie bitte alle die Mikrofone ausmachen könnten, weil wir müssen immer darauf achten, dass die Menschen uns im digitalen Raum auch gut verstehen können und die Kamera mitläuft. Vielen Dank. Als zweites hat Frau Kuhnt das Wort. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, Herr Hose. Wir haben ja den Koalitionsvertrag entnommen, oder vielleicht, ich bin Friederike Kuhn, bin Fachärztin für öffentliches Gesundheitswesen und vertrete hier heute den GKV-Spitzenverband, also die gesetzlichen Krankenkassen oder ihren Spitzenverband. Und wir konnten im Koalitionsvertrag entnehmen, dass die Strategie für psychische Gesundheit von Kindern weiterentwickelt werden soll. Und besonders die Worte Früherkennung, Prävention, Aufklärung, niedrigschwellige Beratung, aber auch eben der Satz, unser Ziel ist es, die Bereiche Bildung, Jugend und Gesundheit besser miteinander zu versetzen. Das findet unsere ausdrückliche Begrüßung, weil wir denken, das ist ganz wichtig. Ich wollte zu drei Kernaspekten kurze Impulse geben. Und ich habe schon gemerkt, wahrscheinlich geht das alles ein bisschen in eine ähnliche Richtung hier. Sie hatten ja eine Einladung von Prävention auch geschrieben. Ich habe mir notiert, Prävention von psychischen Belastungen als Punkt. Und da ist, glaube ich, bei Kindern und Jugendlichen die gesunde Familie das A und O. Also eine Familienpolitik, eine familienfreundliche Politik, die wird sicherlich in die richtige Richtung gehen. Und wir wissen alle, dass psychische Störungen und psychische Belastungen und nicht gut mit psychischen Belastungen umgehen zu können, ist einfach auch mit Armut assoziiert. Und dem muss man ins Auge blicken. Ja. Das Zweite, sage ich mal, eine ganz platte Sache, gesunde Lebensweise, also was für den Körper gut ist, auch für die Psyche gut. Wir reden von den ganz einfachen Dingen, Ernährung, Bewegung, ausreichend Schlaf. Und da muss man, glaube ich, nicht in die Familien hinein dirigieren, aber in den Gemeinschaftseinrichtungen, in den Schulen, da sollte das, denke ich, umgesetzt werden. Es gibt heute noch Schulen, wo die Kinder kein Mittagessen bekommen und stundenlang da sitzen und sich in der Pause dann irgendwo aus der Snackkiste was holen müssen. Das ist nicht schön. Bildungspolitik, klar, haben Sie gesagt, gezielt fördern und fordern, differenziert unterrichten, anhand der die Möglichkeiten und die Fähigkeiten der Kinder differenziert fördern, gleichzeitig ausreichend Ausgleich schaffen, ausreichend Pausen für die Kinder, Möglichkeiten zur Bewegung, Möglichkeiten, sich kreativ mit Sport, mit Musik auseinanderzusetzen und auch Gemeinschaft aktiv in der Freizeit erlebbar machen, dass nicht jeder vor seinem Computer zu Hause versauert. Vielleicht als Fazit zu dem Bereich Prävention. Es passiert ja schon einiges. Ich weiß, die Krankenkassen sind aktiv in den Lebenswelten, machen Präventionskurse und versuchen auch ganz gezielt, die speziell vulnerablen Gruppen anzusprechen. Aber da ist bestimmt noch Luft nach oben. Der Aspekt Versorgung, darunter habe ich auch Früherkennung mal subsumiert. Nach meiner Einschätzung gibt es eine Vielzahl von Versorgungsangeboten, sei es stationärer Bereich, sei es ambulante Psychotherapie, bis hin über Reha, Eingliederungshilfen. Und ich glaube, für die Betroffenen ist es oft sehr schwer, in diesem fragmentierten System sich zurechtzufinden. Und da ist es wichtig, dass die Schnittstellen funktionieren und die Menschen dadurch navigiert werden, welche Hilfen stehen ihnen zu. Gleichzeitig sehen wir beispielsweise auch in den letzten 10 Jahren eine Zunahme an Behandlungsfällen bei Psychotherapeuten um 80% bei den Kindern. Und da müssen wir wirklich überlegen, wo soll das hingehen? Was tun? Ja, also da muss man aktiv werden, präventiv. Da muss man auch überlegen, sind die richtigen Kinder da? Erreichen wir die wirklich schwer krank sind, tatsächlich auch ambulant und so weiter? Und in diesem Zusammenhang war mir wichtig, darauf hinzuweisen, psychische Belastung ist ja nichts, was nicht zum Leben gehört. Wichtig ist, dass wir unseren Kindern die Chance geben, Ausgleichsfaktoren, Schutzfaktoren zu entwickeln und sie zu Selbstwirksamkeit auch zu erziehen. Und das kann auch in der Schule und in der Kita aktiv gefördert werden. Und dann wollte ich nur nebenbei noch darauf hinweisen, dass aktuell ja der gemeinsame Bundesausschuss eine neue U-Untersuchung, die U10, für die Kinder zwischen 9 und 10 Jahren berät und auch schon den Experten zur Stellungnahme mal einen Vorschlag vorgelegt hat. Und da wird besonders eben auf psychische Entwicklung, psychosoziale Entwicklung, Medienkonsum, Bewegung auch Wert gelegt, sodass man Kinder schon auch ein Stück filtern und die betroffen sind, in eine gute Versorgung steuern kann. Mein letzter Punkt, ich hoffe, ich habe noch Zeit. Systemstrukturen stand in unserer Einladung. Mir ist es in der Vorbereitung für den Termin heute ein bisschen schwer gefallen, aktuelle belastbare Zahlen zu Inzidenz und Prävalenz von psychischen Erkrankungen bei Kindern zu finden. Und ich finde, da kann Politik mal rangehen. Ja, das RKI unterstützen zum Beispiel, dass wirklich wir vernünftige Surveillance-Daten haben und dass wir das, was wir tun, auch irgendwo abbilden und monitoren können. Ich halte es auch für sehr wichtig, dass die Lehrer und Erzieher dafür fit gemacht werden, die Kinder eben in dieser Erwachsenwerdung und in dieser Selbstwirksamkeit zu unterstützen, dass sie zu psychisch gesunden Personen heranwachsen. Denn es ist auch oft noch, sage ich mal, so ein bisschen dieses Autoritäre oder man ist völlig eher im Laissez-faire, sondern wir müssen die Kinder gut unterstützen und da müssen wir auch die Lehrkräfte bei unterstützen, denn die haben, glaube ich, eine Menge Herausforderungen, denen sie da täglich begegnen. Gleichzeitig will ich so ein bisschen davor warnen, den Lehrkräften und Erziehern dann aber auch zuzumuten, psychische Diagnosen zu stellen. Das kann es nicht sein. Das muss in die Hände der Fachleute gelegt werden, die dann wirklich das Ganze begutachten. Ein letzter Punkt. Regelungen zum verantwortungsvollen Umgang mit Medien und natürlich auch zu anderen suchterzeugenden Substanzen sind einfach, denke ich, notwendig, um unsere Kinder da ausreichend zu schützen. Ich würde als Fazit noch mal zusammenfassen wollen, psychische Belastung ist Teil des Lebens. Wir müssen aber die Schutz- und Ausgleichsfaktoren stärken bei den Kindern, Selbstwirksamkeit und Resilienz bei den jungen Menschen stärken. Und für die, die wirklich behandlungsbedürftig erkrankt sind, müssen wir sie gut und zielgerichtet in unser wirklich gutes Versorgungssystem steuern.
Vielen herzlichen Dank, Frau Kuhn. Als ehemaliger Schulleiter bin ich immer dankbar, wenn Sie, wenn Menschen erwähnen, was Schule leisten kann und was eben auch nicht. Ja, und das, weil wissen Sie, was wir in der Kinderkommission hier schon sehr häufig gehört haben, was, welche Fächer wir noch einführen sollen, was wir noch machen sollen. Vielen Dank für den differenzierten Blick. Das erlaube ich mir an der Stelle mal. Professor Kölsch, Professor Renner, wer möchte anfangen von Ihnen beiden? Bitte schön.
Ich fange mal damit an und mein Kollege macht dann weiter. Ja, herzlichen Dank und auch herzlichen Dank, Frau Kuhn, schon mal für die Vorrede und auch Frau Felderhof-Müser, weil auch ich werde erst mal ein bisschen auf die Rahmenbedingungen und auf die Behandlung eingehen und dann wird mein Kollege auf die Prävention eingehen. Und ein wichtiger Punkt ist tatsächlich, dass Sie werden von mir nicht die Forderung hören, ein Mehr an allem. Wir haben ja heute auch wieder die Studie gehört, wir müssen auch aufpassen, das ist an der Stelle mal gesagt, dass wir nicht eine Generation als völlig psychisch erkrankt abstempeln durch auch manche Studien, die dann auch missverstanden werden. Wir haben erhöhte psychische Belastung, das sehen wir, und da müssen wir rangehen. Und wir haben ein super Versorgungssystem, wo wir schlecht sind und wo wir, und das liegt auch zum Teil an unseren Strukturen. Und deswegen kann auch der Bundestag oder der Bundesgesetzgeber nur Teile davon machen, weil wir föderale Strukturen haben. Aber da, wo er was machen kann, ich fange jetzt mal mit dem Größten an, mit den Kinderrechten ins Grundgesetz, wenn man dann auch manche Sachen prüfen könnte, welche Auswirkungen die haben, da könnte der Bundesgesetzgeber was tun. Das ist einmal an der Stelle gesagt. Und auch an dem erwähnten Monitoring für die Kindergesundheit. Es ist schon skandalös, dass wir ein Erwachsenenpanel haben, aber das RKI, und ich bin da im wissenschaftlichen Beirat, jetzt erst anfängt mit einer erstmal Probe auf 2 Jahre hin und darüber hinaus ist es noch nicht finanziert. Und wir auch bei manchen Punkten wiederum, das, was wir zusammenführen wollten, nämlich Erhebung und aber auch Intervention und Prävention, nämlich das BIÖG, das jetzt leider nicht mehr so zusammenarbeitet, wie wir es mal gewünscht hätten, sage ich mal. Das wäre fachlich schon anders möglich gewesen. Ich komme mal aber jetzt noch mal auf die, im Rahmen der Zeit einfach auf die Behandlung. Es geht nicht um ein immer mehr, sondern wir haben in Deutschland differenziert sehr viele Betten und in Europa weit die meisten Betten auch für die Kinder- und Jugendpsychiatrische Behandlung. Wir haben auch die meisten niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychiater und auch die meisten niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Das heißt, wir müssen das System ertüchtigen und wir müssen mehr drauf gucken, wer braucht was. Depth-Care-Modelle, da sind wir schlecht. Jeder kriegt alles. So nach dem Motto, ich will deswegen niemandem etwas wegnehmen, aber ich muss gucken, dass wir die schwer Erkrankten zum Schluss auch was übrig bleibt. Und da sehen wir momentan, wir haben riesige Krisenzahlen, letztendlich so Notfallvorstellungszahlen, und für die müssen die Ressourcen vorhanden sein. Und da muss ich mir überlegen, wo brauche ich zum Beispiel für manche Reha-Maßnahme oder Ähnliches nicht unbedingt vollstationär, sondern macht es viel lieber in der Lebens. Wir sind sehr viel ambulantisierter und ich muss die ambulanten Strukturen mehr stärken, damit die gegebenenfalls sehr viel abfangen können, bevor ich dann an die Spitze letztendlich der Versorgungspyramide komme und dann stationäre Behandlung brauche. Das heißt auch, und da kann der Bundesgesetzgeber auch was tun, ich muss das Leistungsrecht ändern. Und ich habe zum Beispiel für die Reformvorhaben, also Modellvorhaben nach 64b SGB V, die funktionieren der Kinderpsychiatrie zum Beispiel nicht, weil wir viel zu klein sind und weil wir nicht mit einer einzelnen Kasse verhandeln können. Das macht kein Geschäftsführer, das wird nicht hinhauen. Da braucht man Kontrahierungszwang. Das Gleiche braucht man ja übrigens auch für die Präventionsmaßnahmen. Und das tut vor allem den Kindern gut, wenn man da etwas macht. Das tut auch den Erwachsenen gut, aber letztendlich, wir bleiben sonst auf der Strecke. Oder die Kinder bleiben zum Schluss auf der Strecke, wenn man das nicht umsetzt, letztendlich. Weil das wäre die Zukunft, dass man Globalbudgets macht, weil dann man auch individuell behandeln kann, so wie es notwendig ist. Und nicht immer, das Bett ist die Währung und deswegen muss ein Kind aus der Familie raus und bleibt dann 6, 8 Wochen im stationären Kontext. Das ist nicht mehr die moderne Versorgung, die wir brauchen. Wir müssen also hier das Leistungsrecht anpassen und wir müssen das Leistungsrecht auch zwischen den, das würde ich eben auch sagen, anpassen zwischen den Systemen, weil um was es geht nicht um ein immer mehr, sondern wir müssen besser kooperieren. Wir haben zum Teil auch Doppelstrukturen, Hilfen, die nicht aufeinander angepasst sind, auch mit der Kinder- und Jugendhilfe. Das heißt, es muss mehr dort zusammengearbeitet werden. Und das ist auch noch mal ein Punkt, was der Bundesgesetzgeber machen kann. Es muss das neue SGB VIII kommen. Es ist ja leider an der letzten Legislatur gescheitert und ich war da auch im Bundesjugendkuratorium und durfte das auch begleiten. Das muss dringend kommen und da müssen die Kinder somatisch wie psychisch gemeinsam gedacht werden. Und wir brauchen, und das sei an der Stelle einfach auch nochmal gesagt, weil es unser komplementärer Reha-Träger ist, wir brauchen eine starke Kinder- und Jugendhilfe, weil wenn die wegbricht, haben wir noch mal mehr Krisen letztendlich und können aber auch nicht weiter versorgen. Das gilt für die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen ganz genauso. Und damit würde ich es jetzt erstmal belassen wollen und würde an dich übergeben.
Ja, vielen Dank. Ich würde es gerne ergänzen und den Blick noch mal richten, auch auf die Prävention. Wie wir gehört haben, es gibt tatsächlich mehr psychisch erkrankte Kinder und Jugendliche, auch mehr belastete Kinder und Jugendliche in Deutschland, die dann auch lernen müssen, mit Belastungen umzugehen. Und neben der angepassten Hilfe, die dann notwendig ist, ist eben auch die Prävention hier ein ganz wichtiger Bereich. Und die Prävention, es gibt viele Präventionsansätze, oftmals sehr regional geführt und oft mit wirklich Herzblut der Personen, die es durchführen. Nur müssen wir auch sehr darauf achten, dass eben Evidenz hier auch eine Rolle spielt und tatsächlich die Präventionsprogramme nachhaltig und wirksam sind. Auch da ist es für uns extrem wichtig, dass wir in den verschiedenen Bereichen, in denen Kinder ihr Leben entwickeln, in der Familie, zum Beispiel schulischen Bereich wurde schon angesprochen, dass sie dort auch altersgerechte Präventionsansätze bekommen, altersthemengerechte Präventionsansätze. Ein Kleinkind braucht eine andere Art der präventiven Unterstützung. Hier müssen wir mehr mit den Familien arbeiten als ein 16-Jähriger, der auf dem Berufsstart ist. Also da braucht es einfach eine Anpassung. Und tatsächlich, ich möchte sehr betonen, die Evidenz dafür. Denn wie gesagt, es wird sehr viel gemacht, viele Ressourcen eingesetzt. Und hier braucht es auch nochmal eine Begleitevaluation, Forschung, die auch nicht stehen bleiben darf. Da möchte ich auch nochmal einen Blick darauf werfen, denn Präventionsprogramme, die vor 15 Jahren gut waren, sind notwendigerweise nicht heute auch noch gut. Die Lebenswelten haben sich sehr, sehr verändert. Andere Anforderungen, andere Dinge, mit denen die Eltern umgehen müssen. Wenn wir in den Bereich der Familie gucken, gehört zur Präventionsarbeit auch die Stärkung der familiären Bezugspersonen. Und das ist immer wieder ein Thema auch, das uns begleitet, auch in den Gesprächen mit den Kassen. Aber auch hier ist es so, dass wir gerade merken, dass Familien, die wenig psychosoziale Ressourcen verfügen können, dass man gerade an die Präventionsprogramme stärker heranbringen muss, auch vielleicht im Bereich von Angeboten, sehr niederschwelligen Angeboten, Kursen, die auch angeboten werden, sodass hier eine Begleitung der Kinder stattfindet, die Augenmerk auf die psychosozialen Notwendigkeiten legt. Also die entwicklungsangepassten und evidenzbasierten Präventionsprogramme sind hier sehr wichtig. Ein anderer Bereich oder ein Beispiel für so ein Handlungsfeld sind die digitalen Medien. Das ist jetzt heute schon ein paar Mal genannt worden. Es begleitet uns jetzt seit geraumer Zeit durch die Medien selbst auch sehr stark und zu Recht. Denn digitale Mediennutzung ist problematisch geworden bei Kindern und Jugendlichen. Die Zugänge sind sehr, also extrem niederschwellig zu so hoch belohnenden Programmen, die da sind. Und Kinder und Jugendliche sind hier gefordert, mit Belohnungsprogrammen umzugehen, wo Millionen und Milliarden investiert wurden, um Menschen an diesen Geräten zu halten. Dass hier zwei Dinge zusammenstoßen, das wird Gott sei Dank jetzt auch stark diskutiert. Zum einen der Schutzcharakter, Kinderschutz im digitalen Bereich, zum anderen aber auch parallel dazu die Stärkung der digitalen Kompetenzen. Denn digital, also wir wollen auch noch mal feststellen, dass reine Verbotskonstrukte bis 18 nicht nützlich sind. Wir leben in einer digitalen Welt und Kinder und Jugendliche müssen mit digitalen Medien umgehen lernen und sie auch für sich nutzen lernen. Und dennoch gibt es Angebote, die sind einfach für die kleineren Kinder auch nach den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht handelbar. Die können sie nicht durchführen. Wir haben eine Stellungnahme gegeben und wir hoffen sehr, dass da auch eben die Regulation, die politische Regulation hier eingreift und diesen Marktdruck, der da besteht und der sehr entgrenzt und unethisch stattfindet, rein kapitalistisch stattfindet, dann auch ein Regulationswerk kommt, sodass Kinderschutz stattfinden kann und auch tatsächlich trotzdem Medienkompetenz im Sinne auch von der Zukunftsprävention seinen Platz hat. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank und jetzt freuen wir uns auf Sie, Frau Mettke.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung zu diesem Fachgespräch. Ich bin niedergelassen im sächsischen Zschopau, also mit meiner psychotherapeutischen Praxis. Zschopau ist ein ländlicher Raum, also ich weiß relativ aus erster Hand, wie groß die Not ist, ohne das zu schmälern, was Sie sagen. Aber ich erlebe in meiner täglichen Arbeit die Schwierigkeiten, die die Familien und die betroffenen Kinder und Jugendlichen haben. Und das ist jetzt schon angeklungen, dass psychische Gesundheit ein gesellschaftliches Thema ist. Also das kann die Gesundheitspolitik nicht alleine regeln. Aber es hat eben entscheidende Bedeutung für Lebenswege, gerade im Kinder- und Jugendbereich. Und das hat Auswirkungen auf berufliche Chancen und auf Lebensläufe. Und deswegen ist es wichtig, dass wir darüber sprechen, weil wenn Kinder betroffen sind von psychischen Erkrankungen oder vielleicht auch schon psychischen Belastungen, trifft das auf ein ganzes System, nämlich auf Familien, auf Probleme in der Schule, auf Freizeitverhalten, was sich dadurch verändert. Und da stoßen auch Angehörige und da stoßen auch Hilfssysteme ganz schnell an ihre Grenzen. Und dass Armut ein Belastungsfaktor ist, das ist jetzt hier schon mehrfach angeklungen. Aber wir haben natürlich auch multiple Belastungen für die Kinder und Jugendlichen im Moment. Wir leben in sehr unruhigen Zeiten. Wir leben in Zeiten, wo Zukunftspläne nicht mehr ganz so eindeutig sind wie vielleicht noch vor 10 Jahren. Insgesamt muss man sagen, dass sich die psychische Belastung von Kindern und Jugendlichen seit der Covid-Pandemie leicht erholt hat, aber auf hohem Niveau stagniert. Und das ist ein Problem. Und wenn wir sehen, dass die Zahl der diagnostizierten Depressionen zwischen 2018 und 2023 um 30% gestiegen ist, dann ist das, denke ich, eine alarmierende Zahl. Wir haben es zunehmend mit Patienten zu tun, die an Essstörungen mit starken Symptomausprägungen leiden. Und das ist auch schon angeklungen, viele junge Menschen berichten, dass sie in den sozialen Medien Erfahrungen machen, die ihrer psychischen Gesundheit schlichtweg nicht gut tun. Für den Beginn einer psychotherapeutischen Behandlung warten Kinder im Schnitt 28 Wochen, ist ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr ist im Kindes- und Jugendalter eine extrem lange Zeit. Ja. Und es ist auch schon von krisenhaften Verläufen und Aufnahmen die Rede gewesen. Das ist was, was wir uns im Grunde nicht leisten können. Im ländlichen Raum kommen noch lange Wege hinzu. Also meine Patienten fahren teilweise bis zu 30 Kilometer, um mich zu sehen. Jetzt sage ich, die fahren natürlich nicht, sondern die Eltern fahren. Öffentliche Verkehrsmittel sind im ländlichen Raum, naja, bis 16 Uhr okay. Und wir brauchen aber die Behandlung dort, wo sie benötigt werden, nämlich wo die Kinder und Jugendlichen leben, wo sie arbeiten, wo sie in die Schule gehen und die Freizeit verbringen. Und da komme ich zum Punkt, wo ich denke, das ist wichtig. Wir brauchen eine eigene Bedarfsplanungsgruppe für Kinder und Jugendlichen Psychotherapie. Aktuell ist es so geregelt, dass eine Mindestquote von 20% festgelegt wird in der allgemeinen Bedarfsplanung für Psychotherapie. Diese allgemeine Regelung ermöglicht aber nicht, passgenau zu sagen, was wird in welcher Region gebraucht. Insbesondere im ländlichen Raum ist das ein Problem. Und das ist nicht ein, wir wollen immer mehr, sondern es geht um wohnortnah, es geht um passgenau. Und es gibt die Annahme, dass die Großstädte sozusagen das Land mitversorgen. Ich habe gerade von langen Wegen gesprochen. Das kommt in der Realität nicht vor. Ja, meine Patienten haben nicht noch Energie oder die Eltern, da auch noch in die Stadt zu fahren. Es gab das Vorhaben, die Bedarfsplanung neu zu regeln, war in der letzten Legislatur schon auf der Zielgeraden, ist leider dem Bruch der Koalition zum Opfer gefallen. Und es gibt einen breiten Konsens dafür. Und insofern wäre ich froh, wenn wir da vorankommen würden. Das Zweite ist diese sektorenübergreifende interdisziplinäre Kooperation. Auch hier haben wir schon gehört, das stößt permanent an Grenzen. Ich will ganz kurz ein Beispiel sagen. Wenn Sie ein psychisch erkranktes Kind haben, was vielleicht noch eine Teilleistungsstörung hat, dann sagt die Schule, wir brauchen ein Urteil des Schulpsychologen. Das Jugendamt für die Eingliederungshilfe, nämlich die Therapie für zum Beispiel Dyskalkulie oder LRS, braucht eine Einschätzung von mir. Das heißt, es gibt Doppeluntersuchungen, die wir uns aufgrund des ganzen Systems gar nicht leisten können. Und wir belasten die Kinder und Jugendlichen und Familien. Und das ist was, was sich sicher regeln ließe. Aber das ist ein Beispiel dafür, wo es hakt. Und es findet viel Kooperation statt, aber die ist personenabhängig und weil man sich kennt. Ja, ich bin auf dem Land, da kennt man sich, da funktioniert das, aber wir brauchen eigentlich klare Wege und es ist auch schon mal gesagt worden, man muss sich auch zurechtfinden und man muss wissen, wer ist wofür zuständig. Und das zeigt sich auch noch mal bei Kindern und Jugendlichen, die in suchtbelasteten Familien groß werden oder mit einem psychisch erkrankten Elternteil aufwachsen. Das sind in etwa 4 Millionen Kinder, die bei einem psychisch erkrankten Elternteil aufwachsen. Und jedes fünfte Kind lebt zumindest teilweise in einer Familie mit einem problematischen Alkoholkonsum. Und diese Kinder fallen ganz oft durchs Raster, weil die sehr umfängliche Hilfen im Grunde brauchen. Und da man aber voneinander bei den Helfern nicht weiß, fallen die dann manchmal oder sehr oft durchs Raster. Und da brauchen wir verbindliche Kooperation zwischen Jugendhilfe, zwischen frühen Hilfen, Suchthilfe, Eingliederungshilfe und dem ganzen Gesundheitssektor. Der dritte Punkt, die alltagsnahe Prävention. Ich gebe den Vorrednern völlig recht, wir dürfen nicht erst über psychische Gesundheit sprechen, wenn eine manifeste psychische Erkrankung vorliegt. Wir müssen viel früher tätig werden und das mitdenken. Und da wäre es wichtig, dass man es eben in allen Lebensbereichen mitdenkt, dass das eine Art Selbstverständlichkeit wird, dass wir psychische Gesundheit mitdenken. Und natürlich gehört das in die Schule, in die Kitas, in die Freizeiteinrichtungen, aber das gehört eben auch in die Familien. Und auch das ist gesagt worden, wir müssen unsere Kinder und Jugendlichen im digitalen Raum einfach schützen und das auch als Ort für Kinderschutz begreifen. Natürlich gehören die sozialen Medien für Kinder und Jugendliche dazu, sind ein Ort der Teilhabe, das ist unstrittig. Und gleichzeitig haben wir erhebliche Risiken. Und dafür müssen wir unsere Kinder schützen und deswegen brauchen wir da ganz klare Konzepte. Wie gesagt, allgemeine Verbote werden nicht reichen. Wir brauchen ein sehr, sehr umfassendes Konzept, was eben auch die Plattformbetreiber zum Beispiel mit einbezieht, was Prävention mit einbezieht und so weiter. So viel von mir erstmal. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank nochmal an Sie und auch nochmal an Sie alle für die Expertise. Ungewöhnlicherweise würde ich gleich mal selber anfangen, weil Sie haben zwei Stichworte genannt, die ich unbedingt aufgreifen will. Es ist auch davon gesprochen worden, dass wir nicht genug Daten haben. Ja, das ist also das ist auch wirklich etwas, was ich zumindest auch für mich festgestellt habe, dass wir diese, wenn wir diese Diskussion sinnvoll, nachhaltig führen müssen, müssen wir evidenzbasiert unterwegs sein und da müssen wir was tun. Deswegen will ich da nochmal nachfragen. Wir hatten hier auch schon vor zwei Sitzungen von der Charité Frau Professor de Bock, die uns dargestellt hat, wie die Entwicklung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ist. Und das ist ja ein sehr heterogener Befund. Sie haben jetzt davon gesprochen, dass durch Corona, da sind wir uns, glaube ich, da besteht Einigkeit, es natürlich zu einer zusätzlichen Belastung kam, die man auch gesehen hat. Gleichzeitig ist ja auch schon gesagt worden, wir haben einen sprunghaften Anstieg. Wo sich aber auch die Frage stellt, ist das auch zum Teil oder größtenteils, weil mehr Aufmerksamkeit auf dem Thema liegt. Es gibt ja auch gewisse Zahlen, die zeigen, es gibt auch wieder einen Rückgang, aber nicht bei allem. Also man muss auch sehr differenziert gucken, welche Erkrankung, welche Folgen, welche Belastung ist das. Und also das wäre meine erste Frage an Sie alle, wer auch immer was dazu sagen kann. Wie schätzen Sie die aktuelle, also evidenzbasierte psychische Belastung von Kindern und Jugendlichen ein? Und ich weiß, da muss man differenziert antworten, dann tun Sie es bitte. Und das zweite ist das Social-Media-Thema, weil das auch schon mehrfach angesprochen wurde. Es gibt ja da zwei Behauptungen. Sie haben sehr stark heute das auch gemacht, wo ich mich auch sehen würde, dass Sie gesagt haben, es gibt da einen Zusammenhang, aber es gibt ja auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sagen, der Zusammenhang ist noch nicht hinreichend dargestellt. Ja. Deswegen würde mich da auch nochmal die Position interessieren. Also gibt es einen Zusammenhang, einen wissenschaftlich belegbaren Zusammenhang zwischen mentaler, psychischer Gesundheit und Social-Media-Nutzung? Und wie ist die aktuelle Situation nach Corona? Stellen wir eine Verbesserung fest? Stellen wir keine Verbesserung fest? Und gibt es auch Effekte, dass die Sichtbarkeit psychischer Erkrankung da eine Rolle spielt? Wer auch immer anfangen möchte, bitteschön. Bitte sehr.
Ich würde mal anfangen, weil ich vielleicht mich damit auch sehr viel beschäftige. Also ja, zum ersten Punkt. Wir haben schon auch über die COPSI-Studie und sonst was, haben wir relativ schon Verläufe auch gesehen. Und natürlich hat sich es nach Covid auch wieder normalisierter, ist nicht mehr auf das ganze Niveau. Wo wir langsam ein bisschen platt werden in Deutschland, ist im Identifizieren von Risikofaktoren. Deswegen sage ich nicht, dass ich das Monitoring brauche. Ich weiß, dass Armut, Bildungsferne und so weiter Risikofaktor sind für schlechte psychische Gesundheit bei Kindern. Und das Ganze kumuliert auch mit den ganzen verhaltensbedingten Erkrankungen, Adipositas, Zahngesundheit und sowas. Das wissen wir über 20 Jahre Kicks. Das ist nicht das, wo ich jetzt groß nochmal sage, ich brauche Daten. Ich brauche ein intelligenteres Monitoring, das verknüpft, was wir gerade gesagt hatten. Kriegen denn die Richtigen dann auch die richtigen Interventionen? Wird etwas besser? Welche Systeme sind daran beteiligt? Das brauche ich. Also nochmal, und dann auch Veränderungen anzuschauen. Ich glaube, da müssen wir ran. Ansonsten die Big Five, wie man in der Persönlichkeitspsychologie oder in anderen Sachen sagen würde, was sind die großen Risikofaktoren? Das wissen wir in Deutschland. Da können wir auch Interventionen hin planen, bis hin dann zur Prävention in den Lebenswelten der Kinder, weil das Kinder immer mehr in institutionalisierten Räumen groß werden und da wir auch alle erreichen. Das ist ja das Wichtige. Und da können wir dann auch noch zielgruppenspezifischere Interventionen machen. Aber der wichtige oder die Antwort nochmal drauf ist, die großen Sachen kennen wir, aber wir haben kein gutes und intelligentes Verlaufsmonitoring, das wir halt in Deutschland brauchen, weil wir wieder anders sind als die skandinavischen Länder. Das wissen wir alle aufgrund des Datenschutzes. Wir können auf viele Daten nicht zugreifen, die wir in anderen Ländern locker mit dem Tastendruck halt haben.
Ja, vielleicht möchte ich noch einen Punkt aufgreifen. Zum einen, die Awareness für psychische Befindlichkeit, Belastung und Erkrankung ist gestiegen. Ja, das ist aber an sich ein etwas Gutes, muss ich mal dazu sagen. Dass deswegen sozusagen die Inzidenz jetzt nicht zugenommen hätte, sondern gleich geblieben ist, nur sieht man es öfter, das muss man differenziert betrachten. Also zum einen ist es sicherlich so, dass mehr Kinder und Jugendliche mit einer Depression jetzt tatsächlich auch in die Diagnostik finden, was eine sehr gute Sache ist, weil ja die ganzen Langzeituntersuchungen zeigen, dass das ins Erwachsenenalter wandert. Dennoch muss man auch feststellen, wir sind zum Beispiel ein universitäres Versorgungshaus. Wir haben einen enormen Anstieg von Notfällen. Und das sind Kinder und Jugendliche, die akut zu versorgen sind, weil sie akut suizidal, akut fremdgefährdend sind. Und da sind wir seit der Pandemie auf einem sehr hohen Niveau geblieben. Diese Kinder und Jugendlichen haben vorher noch nie jemanden gesehen. Ja, die kommen ganz akut zu uns. Das heißt also, wir haben ein zweiseitiges Bild. Zum einen haben wir vielleicht eine bessere Erkennung von Erkrankung, dennoch fallen uns ganz viel durch die Raster. Und die Systeme sind sehr angespannt, um es mal so auszusprechen. drücken. Und deswegen wäre es eben sehr, sehr wichtig, in dieser Sequenz zwischen einer Befindlichkeitsstörung, einer Belastung und einer Erkrankung die jeweils wichtige Beratung und dann auch Therapie zu bringen. Nicht jeder in der Sequenz braucht eine Therapie. Oftmals sind es Beratungsgespräche, auch in welchem Kontext auch immer, die das helfen können. Zum Beispiel aus der Jugendhilfe heraus gibt es ja Angebote. Das ist unser Punkt eben auch, dass das föderal organisiert ist und deswegen auch sehr regionale Unterschiedlichkeiten aufweist. Aber das ist auch ein wichtiger Punkt, dass wir das schaffen, dass wir frühe Erkennung haben, die richtige Intervention und zwar die passende Intervention und dann diejenigen, die schwerst erkrankt sind und die gibt es leider zunehmend auch. Das ist auch etwas, was man aus den Klinika in Deutschland berichten kann. Alle von uns haben schwerst erkrankte Jugendliche mit sehr komplexen Erkrankungsbildern, viel jünger erkrankte Kinder. Das Erkrankungsalter geht auch nach den Kassendaten, AOK Baden-Württemberg zum Beispiel, immer weiter zurück. Essstörungen starten früher, was katastrophal ist, weil die einfach 7 bis 8 Jahre Verlauf haben. Also diese Daten gibt es. Wir haben eine Verschärfung, eine Anspannung und trotzdem auch eine Früherkennung, die besser gelaufen ist. Das ist leider keine, ist eine differenzierte Einschätzung.
Ja, ich kann vielleicht noch ergänzen. Also ich denke, es ist tatsächlich wichtig, sich die Verläufe anzusehen und über längeren Zeitraum Daten zu bekommen, nämlich zu sagen, was hilft wie. Und ergänzend zu dem, was Sie gesagt haben, ich erlebe das ja in meiner psychotherapeutischen Sprechstunde. Die ist ja dafür da, zwischen psychischen Belastungen und Befindlichkeitsstörungen und psychischen Erkrankungen zu trennen und zu differenzieren. Das Problem, was sich dann ergibt, die Beratungslandschaft, die wir vorfinden, wo wir hin vermitteln können, ist gelinde gesagt dünn. Und Professor Kirch hat es schon gesagt, es braucht auch eine starke Jugendhilfe. Die Angebote der Jugendhilfe, die erlebe ich als rückläufig in den letzten Jahren. Ich weiß, daran können Sie jetzt nicht viel ändern, aber das ist ein Problem, was wir erleben. Und wir müssen dann Familien wieder gehen lassen, ja, weil es ja keine psychische Erkrankung ist. Aber die müssen dann häufig versuchen, alleine zurechtzukommen. Und das ist jetzt kein guter Nährboden, um zu sagen, ich werde wieder gesund. Und insofern die Awareness, die Bereitschaft zu sagen, ich suche mir Hilfe und ich achte auf meine mentale Gesundheit, die hat sich tatsächlich verändert. Es ist auch kein Stigma mehr, zum Psychotherapeuten, zur Psychotherapeutin zu gehen. Das ist im Grunde gut, weil Patienten sich eher mal trauen, auch um Rat zu fragen oder Familien auch um Rat zu fragen. Die Social-Media-Frage, das ist ja diese Henne-Ei-Frage. Ja? Was kommt wovon? Und es gibt tatsächlich keine Daten, dass man sagt, Social-Media macht per se psychisch krank. Aber es ist eben ein Risikofaktor für vulnerable Kinder und Jugendliche, eben da in eine Schleife zu geraten, die nicht gesund ist. Also gerade Körperbilder, Ideale zu schaffen, gerade junge Mädchen, junge Frauen, ist ausgesprochen schwierig. Einstellungen, auch extreme Einstellungen. Wenn ich sehr einsam bin, dann suche ich mir ja eine Bubble, wo ich mich aufgehoben fühle. Und ich habe ja gesagt, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Wenn wir damit nicht umgehen, dann werden wir die Kinder, Jugendlichen an sowas auch verlieren.
Ja, ich würde mich ganz gerne auch noch mal äußern zu den Themen Forschung. Was brauchen wir an Daten überhaupt? Und ich würde mich an dieser Stelle, neben natürlich der Empfehlung, dass wir möchten, dass die Kinderrechte ins Grundgesetz kommen, ganz stark dafür aussprechen, dass wir auch eine nationale Kinderkohorte endlich fördern. Die nationale Kohorte hat inzwischen 250.000 Erwachsene. Wir sind als Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin seit 2016 dran, immer wieder Vorstöße zu wagen, um tatsächlich eine Geburtskohorte mit aufzunehmen, die wir dann über viele Jahre verfolgen können. Da werden wir dann auch für unsere Nachwelt jetzt in 10 Jahren, 15 Jahren werden wir sehen können, okay, diese Risikofaktoren in früher Kindheit bewirken das und das. Also dann würden wir heute nicht so zusammensitzen und retrospektiv rätseln. Und die Arbeiten von Frau de Bock, die sind extrem wertvoll mit den Daten, die sie generiert. Aber tatsächlich, wenn wir eine frühe Kohorte hätten, die somatische Dinge, aber eben auch psychische Erkrankungen soziale Risikofaktoren erfasst, dann würden wir tatsächlich auch besser agieren können. Wir haben leider nicht den Datenschatz, den die Skandinavier haben, das haben wir schon besprochen. Aber wenn Sie das irgendwie in Ihre Ausschüsse mitnehmen können, das ist eine ganz wichtige Sache. Und ich denke mal, das ist extrem gut investiertes Geld, auch an der einen oder anderen Stelle wirklich auch zu intervenieren und vor Ort dann auch föderal zu überzeugen, dass bestimmte Dinge auch tatsächlich Sinn machen. Das ist die eine Sache, die ich ganz gerne noch anbringen würde. Das Zweite ist, die Kollegen haben ja schon davon gesprochen, dass wir sehr, sehr viele Kinder in den Notaufnahmen sehen. Wir sehen sie meistens in den Kinder- und Jugendkliniken. Und auch dort würde ich gerne noch mal appellieren, dass Sie sich stark machen dafür, dass tatsächlich die Kinder- und Jugendmedizin weiter auch vernünftig finanziert wird. Wir darben da wirklich hin. Wir sehen einen solchen Notfall in einer Kinder- und Jugendnotaufnahme, wo dann zum Teil ein Oberarzt reinkommt und eine ganze Nacht mit den Kinder- und Jugendpsychiatern, manchmal ist dann die Klinik am anderen Standort, telefoniert, bis alle Eltern zusammengesucht sind, mit der Polizei spricht und so weiter und so fort. Und das macht extremen Aufwand. Neben diesen psychischen Erkrankungen sehen wir aber natürlich auch andere Notfälle, die wir vielleicht früher nicht hatten. Diabetes steigt, Adipositas steigt im Kindesalter. Das sind alles Dinge, die ich gerne herausstellen würde, dass sie miteinander zu tun haben. Also wenn wir Kinder haben, die zu viel Social Media nutzen, die machen keinen Sport mehr, die werden dicker, die haben ein erhöhtes Risiko für tatsächlich manifeste psychische Erkrankungen wie Depressionen, die dann auch im Erwachsenenleben weitergehen können, Alzheimer und so weiter. Also ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir ganz früh ansetzen und da tatsächlich auch einschreiten würden. Last but not least tatsächlich Sport ist etwas, was ein großes Thema ist. Wir haben jetzt die ersten Untersuchungen, wo wir der ausklingenden Covid-Pandemie Sportangebote gemacht haben an Kinder, die eben ein postinfektiöses Leiden haben. Und tatsächlich konnten wir erfolgreich zeigen, dass ein Sportprogramm Kinder gesund gemacht hat. Und da würde ich auch mal appellieren, ob man da nicht vielleicht auch die Länder davon überzeugen kann, dass Sportunterricht in der Schule wieder gestärkt wird. Das hört sich blöd an, aber dann kommt man auf andere Gedanken. Das kennt jeder, wenn er mal um den Block gelaufen ist, dann ist so manche Sorge etwas weniger. Und vielleicht gibt es auch Möglichkeiten, Zusammenarbeiten mit Vereinen und Schulen zu fördern. Da sehe ich eigentlich ganz, ganz großen Handlungsbedarf. Und da könnten wir sicher ganz, ganz viel mit auch einfachen Mitteln tun. Sportvereine haben keine Trainer mehr, haben keine Mitglieder mehr. Eltern haben kein Geld mehr, um Kinder in diesen teuren Sportvereinen anzumelden. Vielleicht kann man einfach dort eine Zusammenarbeit etablieren und nicht ein Hochschulsportstudium für jede Art von Bewegung in der Schule voraussetzen. Also vielleicht kann man auch dort von Seiten der Kinderkommission mal an mehreren Stellen vielleicht so ein bisschen gesunden Menschenverstand walten lassen, wenn ich sehe, dass man nur noch eine Stunde Sport in der Schule hat. Wie kann man Interesse an sowas finden? Das Gleiche gilt natürlich auch wie Musik und sowas. Das bleibt nur für Kinder vorbehalten, deren Elternhaus finanziell extrem gut ausgestattet ist. Und ich glaube, da haben wir ganz gute Möglichkeiten anzusetzen, neben jetzt der Datenerhebung.
Vielen Dank. Ich wollte noch mal tatsächlich zum digitalen Medien noch mal ergänzen. Das ist leider ein kleiner Bruch, weil es ein Spezialthema auch von mir selber ist. Und die Datenlage ist tatsächlich kondensiert deutlich. Und wir haben wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass eben starke Assoziationen sind, eine Kausalität monokausal zu fordern, ist, so wie die Kollegin sagt, ja, rein wissenschaftstheoretisch schon fast unmöglich. Aber wir haben so viele Konvergenzen von Mediennutzung und auch Auftreten von psychischen Erkrankungen, dass man das höchst ernst nehmen muss. Und ich meine, selbst wenn wir unseren eigenen Studien vielleicht nicht trauen, sollte man denen von Meta trauen, die ja eigene Untersuchungen gemacht haben im Jahr 2021 und festgestellt haben, dass der Insta-Konsum bei jugendlichen Mädchen zu einer schweren Störung vom Körperbild führt. Also die haben trotzdem ihre Angebote weiterfallen lassen, werden deswegen ja auch in den USA jetzt gerade verklagt. Also das ist tatsächlich, also die Datenlage ist sehr, sehr dicht geworden und unterstreicht, dass wir zwar auch Effekte haben von Menschen, die depressiv sind und dann quasi so eine Escape-Strategie haben, um in digitale Welten abzutauchen, aber auch andersrum, dass eben auch die Erfahrungen, die gemacht werden, hier sehr schwierig sind. Heute ging es durch die Nachrichten-WDR-Abfrage. Ich glaube, 30% der befragten Kinder und Jugendlichen gaben an, im Klassenchat schon gemobbt worden zu sein. Es gibt Untersuchungen aus England, die zeigen ganz klar, Mobbing in der Schulzeit hat die gleichen psychischen Langzeitschäden wie Gewalterfahrung in der Schule. Also es ist etwas, was man wirklich extrem ernst nehmen muss, und die digitalen Medien öffnen Tür und Tor eben für Mobbing und für Angriffe. Und ich habe heute auf dem Tech-Blog gelesen, dass Grok das ja anbietet, dass man jemanden roasten lassen kann, möglichst dirty, und dann kommen da wirklich Sätze raus, da versteht man einfach dann muss man nur annehmen, dass es da keine ethische Grundhaltung gibt. Auch diese Zugänge stehen Jugendlichen aktuell offen.
Vielen Dank. Und Frau Professor Ferdow, wir hatten auch die deutsche Sportjugend genau deswegen schon hier, weil das Thema haben wir tatsächlich auch schon für uns identifiziert, ja, dass das Thema Bewegung, Sportunterricht etc. eins ist. Genau, ich würde jetzt Frau Herrmeier bitten, die nächsten Fragen zu stellen. Bitte schön.
Vielen lieben Dank. Ich muss einmal ein bisschen ausholen. Entschuldigung, dass ich hier nur nebenbei auf meinem Handy rumtippe, aber ich wollte mir einmal ganz erquickend passend dazu die aktuelle Suizidstatistik bzw. die der letzten Jahre einmal aufrufen. Und da stagniert die vorsätzliche Selbstschädigung, ich habe jetzt mal von 2015 bis 2024, ist der Zeitraum von Destatis, den er hergibt, bei ungefähr 10.000 Menschen im Jahr. Das finde ich schockierend genug, wenn man überlegt, dass es alle 40 bis 50 Minuten ein Mensch ist, der sich hier suizidiert. Wir hatten den jetzt ehemaligen Sprecher oder Geschäftsführer der Bundesschülerinnenkonferenz da, der eben vor dieser Krise der Jugend und Kinder der psychischen Krise eben gewarnt hat. Nun sehe ich in dieser Statistik, nun habe ich mir mal andere Todesursachen aufgerufen. Wie gesagt, es stagniert so um die 10.000 Stück der Todesfälle im Jahr. Nun habe ich ja auch die Zahlen Todesursache, psychische und Verhaltensstörungen. Da haben wir in 2015 angefangen bei 44.590 Personen im Jahr. Und das wächst dann auf, Entschuldigung, ich muss mal gerade runtergucken, 72.181 im Jahr 2024. Mich interessiert es dabei irgendwie, wie kann das, man stirbt ja jetzt nicht an einer Depression. Aber worauf ich vor allem hinaus möchte und was die Kinderkommission betrifft, ist, wir bauen jetzt weiter die Mittel ab. Ich komme auch aus dem ländlichen Raum. Ich habe genau die Odyssee zu meiner Therapiestunde schon hinter mir mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Also mit Auto war es dann irgendwann schöner. Was ich mir auch übrigens auch nur erlauben konnte, weil ich mein Leben in den Griff gekriegt habe und mir ein Auto leisten konnte. Aber ich sehe da doch einen sehr deutlichen Anstieg. Und wenn wir das jetzt noch weiter verschlechtern und auch wenn es nur Awareness ist vielleicht, die zu den höheren Fallzahlen führt, sehe ich doch da ein ganz, ganz dunkles Bild, was diese Statistik betrifft. Wenn wir da jetzt nicht deutlich ansetzen und eingreifen, kann ich mir vorstellen, dass das noch deutlich mehr steigen wird. Und ich finde es etwas erschreckend, dass wir darauf noch nicht so wirklich reagiert haben. Würden Sie diese Ansicht teilen? Und welche konkreten Schritte wären es aus Ihrer Sicht, die man jetzt machen muss, um zu verhindern, dass diese Statistik sich weiter erhöht? Ach so, und wenn Sie vielleicht einen Tipp für mich haben, also wie gesagt, man stirbt ja jetzt nicht an einer Depression, also ich meinen Teil nicht, aber warum wird das hier als Todesursache aufgeführt? Das finde ich auch irgendwie interessant. Nur eine Seitenfrage, danke.
Ja, vielleicht Vorsicht mit den Zahlen. Das sind Zahlen für die Erwachsenen. Wir sind in Deutschland für die unter 18-Jährigen. Ja, ich möchte es an der Stelle noch mal sagen, man hört uns ja auch draußen zu. Wir sind bei den unter 18-Jährigen Gott sei Dank in Europa relativ gut von den Zahlen her. Und die sind im dreistelligen Bereich. Jeder Suizid ist einer zu viel. Und deswegen haben wir auch in der letzten Legislatur, auch das ist ja gescheitert, quasi das Suizidpräventionsgesetz. Und das ist ja ein wichtiger Punkt für das Bundesgesundheitsministerium. Da sind die ja auch dran, meines Wissens zumindest. Und das ist ein wichtiger Punkt dazu, zum Beispiel noch mal zu gucken, weil was richtig ist, ist, wir haben die höchste pro 1000 Menschen, die höchste Rate an Suizidversuchen bei Jugendlichen im Verhältnis zum späteren Alter. Die durchgeführten Suizide sind im Alter dann da. Und wir haben auch bei den Jugendlichen, das muss man sagen, das gehört dazu, wenn Sie in einer Schulstichprobe fragen, da haben wir gute Zahlen dazu, haben bis zu 40%, die angeben, sie haben in den letzten 12 Monaten schon mal an Tod gedacht. Das hat was mit Pubertät zu tun, das ist per se auch noch nicht ganz pathologisch, das muss man sehen. Wir haben dann aber einen Anteil, die tatsächlich auch Selbstverletzungen und Ähnliches machen, die haben ja sehr hohe Raten. Deswegen muss bei der Suizidprävention, wenn Sie das mitnehmen, als Kinderkommission ist wieder viel getan, muss auch darauf geachtet werden, dass wir kinderspezifische oder jugendspezifische sowohl Untersuchungen als auch Präventionsprogramme haben, weil auch das fällt manchmal hinten runter, weil das sind sehr viele. wie gesagt, mir war nur sehr wichtig, diese Botschaft, dass Gott sei Dank in Deutschland sich nicht sehr viele Jugendliche oder Kinder suizidieren. Jeder Einzelne ist einer zu viel. Und die Frage ist, auch da fallen ja auch die Suchterkrankungen drunter, die F1er, die Diagnosen. Und das ist ja eine der häufigen Todesursachen. Dann zum Beispiel die ganzen Folgeerkrankungen. Und es sind natürlich auch... Und die F-Diagnosen, also die Verhaltensstörung, dazu zählt es normalerweise, also F1 bis F9, aber kann sein, dass es nochmal extra aufgeführt wird. Und natürlich sind es die komorbiden diagnostizierten Erkrankungen, die dabei sind. Schizophrene Patienten bringen sich sehr häufig auch um, da haben wir ein hohes Suizidrisiko. Also das sind alles diese Grunderkrankungen, die da sind, bei denen es dann aufgrund einer psychischen Erkrankung zum Suizid kommt. Sie kennen das ja aus der ganzen Diskussion, dass man ja auch einen Suizid machen kann im höheren Lebensalter, das würde ich nie für das Kindes- und Jugendalter behaupten, aber im höheren Lebensalter, ohne eine psychische Erkrankung zu haben.
Entschuldigung, ich muss ins Mikrofon reden. Also, keine weiteren Anmerkungen. Als nächstes Tools Reichert, bitteschön.
Ja, moin erstmal auch von mir und herzlichen Dank für die bisherigen Ausführungen. Herr Professor Kölch, Sie haben angeführt, die Reform der Jugendhilfe, die der letzte Bundestag leider nicht mehr zum Ende bekommen hat. Ich bin da jetzt ganz optimistisch, dass wir das als Koalition jetzt auch endlich mal konsequent angehen. Und in diesem Zusammenhang würde mich tatsächlich nicht nur von Ihnen, sondern auch gerne von allen anderen interessieren, welche konkreten Erwartungen Sie da haben, welche Forderungen und Vorschläge, die wir in dieser Reform zu berücksichtigen haben. Und Frau Metke, Sie haben die Doppelstrukturen angesprochen. Und da würde mich auch interessieren, wie wir die verbindlichen Kooperationen zwischen den Säulen unseres Hilfesystems besser gestalten könnten. Das ist ja vielleicht auch, könnten ja auch Punkte sein, die mit Jugendhilfe zu tun haben, die wir also da vielleicht jetzt auch in dieser Gelegenheit nutzen könnten. Das wären erstmal zwei Fragen, gerne auch dann an alle. Ich hätte danach noch zwei mehr, aber die haben damit mit dem Komplex weniger zu tun.
Ich fange vielleicht mal ganz kurz mit dem SGB VIII an. Also der Entwurf war schon nicht schlecht, der drin war und hat ja viele Punkte aufgenommen. Es war ja hoch umkämpftes Feld und auch mit den Behindertenverbänden. Und es war, dafür war es schon weit gediehen eigentlich, dass wir hier im Feld, die es ja auch später dann betrifft, eine hohe Einstimmigkeit hatten. Was ein wichtiger Punkt ist, ist eben, was dadurch diese Verschiebebahnhof, das soll die Eingliederungshilfe oder Kinder aufzuteilen in körperlich und psychisch erkrankt. Und dann soll der da leisten, Kinder sind einfach immer erst mal Kinder und Jugendliche mit ihren Entwicklungsbedarfen, die durch eine körperliche wie durch eine psychische Erkrankung dann eben zu Behinderungen führen können und dementsprechend auch komplex die Hilfen gestaltet werden müssen und die nicht durch drei. Und was sicherlich ein großer Punkt ist, und da sind ja die großen Anstiege, und also man muss ja immer gucken, also wenn man viel Geld hat, dann kann man viele Anstiege machen. Wenn man nicht mehr viel Geld hat, muss man trotzdem gucken, dass wir gute Hilfen machen. Und so wie ich sie immer raushöre, haben wir nicht mehr so viel Geld, wie wir mal hatten. Und dann muss ich eben überlegen, macht es Sinn, dass ich 5 Einzelschulhelfer, ich meine, Nordfriesland ist ja da einer der Vorreiter gewesen mit der Pool-Lösung. Also dass man dann von den individuellen Hilfen wegkommt und neue Sachen strickt, die lokal passen. Deswegen bin ich auch nicht immer ein Unterschreiber, dass ich sage, jede Schule braucht eine Schulgesundheitsfachkraft. Ich sage, es muss lokal geguckt werden, was ist der Rahmen. Und die Jugendhilfe ist damit führend als Ausfallbürger, auch für den Schulbereich. Und da muss ich aber gucken, was kann ich lokal und regional machen. Und so muss das Gesetz letztendlich dann auch umsetzbar sein, dass ich im Rahmen von Fachkräftemangel, den wir halt einfach haben, der ist da, der ist ja nicht wegzudiskutieren, hüben wie drüben, muss ich dann dementsprechend auch das Gesetz machen. Und ich muss umgekehrt in den, sage ich mal, komplementären Gesetzen, wenn Sie daran denken, dass das SGB V die einzige Änderung zum Kinderschutz war, das, was ich immer sage, was jetzt nach 5 Jahren dann von den einzelnen kassenärztlichen Vereinigungen umgesetzt worden ist, ist das, wenn ich eine wirkliche Kindeswohlgefährdung melde. Das ist aber nicht das, wie ich Kooperation befürworte, sondern man kann auch bloß sagen, das ist ein Denunziationsparagraf, der da drin ist, sondern ich wusste, nein, ist ja gut, dass das gemacht wird. Ich übertreibe das etwas. Aber wenn ich da gucke, dass ich eigentlich Kooperation, da muss auch im SGB V irgendwie die Möglichkeit gegeben werden. Und sie kann halt sich bloß ihr Brot kaufen, wenn sie auch das abrechnen kann, so nach dem Motto, die niedergelassene Kollegin, dass ich irgendwie einen Leistungsanreiz dafür habe, dass ich kooperiere. Und nur so kriege ich diese immer knapper werdenden Systeme, weil die sind auf beiden Seiten knapper, kriege ich besser zusammen. Und darauf muss der Gesetzgeber letztendlich immer gucken, dass er solche Kooperationsmöglichkeiten in den gesetzlichen Regelungen schafft. Und da kann nicht nur ein Gesetz das machen, das SGB VIII geht da schon relativ weit. Da sind andere Gesetze hinten da hinterher. Andere Sozialgesetzbücher meine ich jetzt. Ne?
Ergänzen. Ja, SGB VIII, für mich wäre wichtig, dass man beachtet, dass Kinder, Jugendliche mit seelischen Behinderungen andere Bedarfe haben als die mit körperlichen Beeinträchtigungen und dass die häufig neben dem Teilhabeaspekt auch einen Behandlungsbedarf, insbesondere von Psychotherapie, haben. Und insofern wäre es wünschenswert, wenn die psychotherapeutische Expertise im Gesetzentwurf sich niederschlägt. Also, dass man das auch gesetzlich anerkennt, dass da diese Expertise auch gebraucht wird. Was die Kooperation angeht, Professor Kirch hat schon vieles gesagt. Natürlich hat das monetäre Faktoren, aber das scheitert eben manchmal auch daran, dass es keine Finanzierung gibt, die diese Säulen sozusagen verlässt. Ja, die Finanzierung bewegt sich entweder im SGB V oder im SGB VIII. Und ein Beispiel, wir erleben gerade die Schwierigkeit bei Feststellen, seelische Behinderung, ja oder nein, sind wir als Psychotherapeutin diejenigen, die das Gutachten erstellen. Und die Jugendämter haben so die Idee, das ist ja alles Leistung der gesetzlichen Krankenkasse. Dann sagen die Psychotherapeutin, nee, ja, wer ist beauftragt, der bezahlt ist. Das war für die Jugendhilfe eine neue Erfahrung. Und das ist ein Problem, ja, weil es natürlich auch in den Verhandlungen bislang ja nicht so eine Rolle spielt, dass es so Finanzierungsmodelle gibt, die verschiedene SGBs sozusagen beachten. Das ist sicher schwierig, aber auch das macht ja Säulen ein Stück weit durchlässig. Ich denke, aber ich bin keine Finanzexpertin, wir würden auch Geld sparen, weil wir eben diese Doppelstrukturen dadurch deutlich reduzieren könnten und man voneinander weiß. Die Komplexbehandlung für schwer psychisch erkrankte Kinder und Jugendliche, die ist ja auf den Weg gebracht worden. Aber da ist es auch nur ein sanfter Versuch gewesen, diese Kooperation herzustellen. Also dort wäre eine große Chance gewesen, diesen Kooperationsgedanken noch mal nach vorne zu tragen. Das ist leider nicht so gut gelungen. Aber vielleicht kann man an der Stelle noch mal nachbessern, weil da hat man ja versucht, das zumindest schon mal mitzudenken. Und an der Stelle wäre es vielleicht eine gute Gelegenheit, das noch mal nach vorne zu tragen, dass diese Kooperationsmöglichkeit bei Verdacht auf Vorliegen einer Kindeswohlgefährdung, das würde ich auch als guten Versuch zumindest bezeichnen, diese Kooperation herzustellen. Aber die sollte eben nicht erst passieren, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und auch das ist heute schon mal gesagt worden, wir müssen voneinander alle wissen. Also diese Differenzierung, was macht die Psychotherapie, was macht die Psychiatrie, was macht die Jugendhilfe, was macht die Beratungsstelle, das ist manchmal bei Fachleuten schon schwierig. Ja. Aber woher sollen die Familien sich in diesem Dschungel gut bewegen? Ja.
Gut. Vielen Dank. Also falls jemand noch weiter ergänzen will, gerne, sonst würde ich mit einem anderen Themenkomplex weitermachen. Einmal nur quasi fürs Protokoll. Wir haben häufiger das Thema Kinderrechte im Grundgesetz und wir haben natürlich auch eine große politische Diskussion über das Thema und diejenigen, die das eher nicht so sinnvoll finden, die Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen, sagen auch oft als ein Argument, dass das nur Symbolpolitik wäre. Und ich finde es daher sehr bemerkenswert, dass heute erneut Expertinnen und Experten, die nicht aus dem parteipolitischen Raum kommen, dieses Thema stark machen und nach vorne tragen. Das nehmen wir als Kinderkommission, glaube ich, auch gerne mindestens mal alle zur Kenntnis. Und dann würde mich noch mal tatsächlich interessieren, weil auch gesagt wurde oder angesprochen wurde, der Zusammenhang zwischen körperlichem und psychischem Wohlbefinden, wie Sie auf das Thema Zuckersteuer blicken würden. Das ist ja gerade auch ein aktuelles Thema und auch eins, was mich natürlich beschäftigt.
Ja, ich glaube, jetzt bin ich dran mit dem Zucker. Tatsächlich machen wir uns da seit vielen Jahren auch als Verbände und wissenschaftliche Fachgesellschaften für stark, dass wir diese Verminderung von zuckerhaltigen Lebensmitteln irgendwo abgebildet sehen. Wir haben eigentlich in den letzten Jahren gelernt, dass nur das Aufklären und das Wissen darum in bestimmten Kreisen einfach nicht hilft. Tatsächlich, wenn man sich mal den Spaß macht und auf jedes Paket guckt, wo man eigentlich gar keinen Zucker drin vermutet und dann feststellt, dass da doch Zucker drin ist, dann ist das schon eine relativ herausfordernde Aufgabe. Wir haben Beispiele aus anderen Ländern, wo sich diese Zuckersteuer oder Zuckerreduktion insbesondere in zuckerhaltigen Getränken extrem positiv ausgewirkt hat. Wir wissen auch aus Studien, auch aus grundlagenwissenschaftlichen Untersuchungen, dass der Geschmackssinn sich auch an weniger Zucker gewöhnt. Das kann man auch selber mal ausprobieren. Man backt sich immer am Sonntag einen Kuchen und reduziert den Zucker um 20%. Der Kuchen schmeckt immer ganz genauso. Und so gewöhnt sich auch der Geschmack an etwas. Und wir als Kinder- und Jugendmediziner sind da natürlich sehr stark hinterher. Stichwort Prävention der Adipositas mit all ihren Folgen, mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen schon im jungen Alter, erhöhte Rate von Diabetes Typ 2 und so weiter. Also von daher starkes Plädoyer tatsächlich von unserer Seite dafür.
Das kann man aus kinder- und jugendpsychiatrischer Seite nur stützen. Eben auch gerade, wenn wir die Folgen ansehen, auch die Einschränkung von Selbstwert, Selbstwirksamkeitserleben, was Kinder und Jugendliche, die dann vielleicht eben Übergewicht oder dann eine Adipositas entwickelt haben, erleben müssen. Auch Ausgrenzungen, ja, gerade im Sport, der so wichtig wäre, der da stattfindet, gibt es auch mannigfaltige Untersuchungen, dass gerade Sportunterricht bei adipösen Kindern dazu geführt haben, dass sie überhaupt keinen Sport mehr machen wollen. Also da gerade da können wir das nur so stützen und wir sind wieder beim Thema Bewegung sozusagen auch. Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, was heute noch nicht genannt wurde. Wir sind einhellig, so entnehme ich das, der Meinung, dass sportliche Aktivität für Kinder und Jugendliche holistisch gesund ist und dass es eine Aufgabe wäre, die Freude am Sport zu wecken und tatsächlich auch in den Institutionen, die übergreifend wirken, dass hier zum Beispiel die Noten keine Rolle spielen, sondern die Freude innerhalb der Bewegung implantiert wird für ein ganzes Leben.
Ja, ein Thema hätte ich dann auch, also nochmal, und zwar Thema Social Media ist ja jetzt auch vielfach angesprochen worden. Da gibt es ja auch Vorschläge, die jetzt noch nicht komplett in Reinform, aber grundsätzlich auf dem Tisch liegen. Ich habe durchaus wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass unabhängig voneinander die beiden Koalitionsparteien Sachen zu Papier gebracht haben, die sehr ähnlich sind. Da würde mich tatsächlich auch mit Blick auf die politischen Diskussionen, die da jetzt ja dann weitergehen und vielleicht noch mehr Fahrt aufnehmen, auch Ihre Einschätzung sehr interessieren, weil das, glaube ich, auch ein Thema ist, mit dem sich die Kinderkommission ganz originär mal beschäftigt haben sollte.
Wenn ich das Thema aufnehmen darf, also wir haben das ja gerade kürzlich, den aktuellen Stand der Wissenschaft zusammengefasst und sind dann in der Bewertung als Wissenschaftler und als Kliniker, die wir auch die Kinder und Jugendlichen mit dem Konsum täglich versorgen, zu dem Schluss gekommen, dass es auch Verbote braucht. Also Verbote ist ein hartes Wort, vielleicht muss man auch es anders formulieren, eine spätere Erteilung eines Privilegs der Nutzung. Ja, denn es ist, wir haben das ja auch in verschiedenen Bereichen des Lebens, dass Konsum von Stoffen, Fahrerlaubnis, sonstige Dinge, altes und vor allem entwicklungsbezogen auch erteilt werden können, aus guten Gründen. Und wir müssen der Entwicklung ins Gesicht sehen und sehen, dass hier auch digitale Medien ähnlich wirksame und ähnlich mächtige Tools sind, allerdings aber auch mit Nebenwirkungen behaftet. Nebenwirkungen, die Kinder und Jugendlichen überfordern, zumindest in der großen Menge. Deswegen hier auch diese Mischung, also dass man auch eine Regulation herbeiführt und dann aber auch die Kompetenz stärkt, sodass dann junge, heranwachsende Menschen den Umgang mit Medien für sich so gestalten können, dass sie die Chance haben, damit auch gut umzugehen. Also die Chance brauchen sie dafür. Und auch da möchte ich einfach mal noch mal ganz unwissenschaftlich den Blick in die BWL richten. Abermilliarden Geschäftsmodelle stehen dieser Chance entgegen. Und es ist auch, also tatsächlich auch zu hinterfragen, wie bald gesetzliche Regulatorien hier die Anbieter und die Nutzen dieses Marktes außen vor lässt oder auch tatsächlich auch in wirksame Modelle zwingt. Denn wir haben es gerade über die Zuckerdebatte gehabt. Die Selbstregulation war hier ein Beispiel dafür, was quasi Marktentwicklung, Marktinteresse und dann Selbstregulation, was das bringen kann. Und wir erleben das ja schon lange. Wie gesagt, seit 5 Jahren weiß Meta intern ganz genau Bescheid, was Insta anrichtet und hat nicht reagiert. Und da muss man sagen, okay, dann ist es ein Zeitpunkt, wo auch regulatorische Maßnahmen zum Schutz unserer Kinder hier in Deutschland auch als wichtig erachtet werden.
Wenn ich etwas eine Ergänzung noch machen darf dazu. Ich war auch, also man muss natürlich diese Kinderrechte-Debatte trotzdem auch führen. Und deswegen vielleicht nochmal zur Präzisierung bloß. Es geht hier um bestimmte Social Media. Es geht nicht darum, dass, weil auch Fragen kamen, wir hatten es auch im Land, eine Anhörung diesbezüglich. Natürlich kann ich auch noch für die Schule sogar digitale Medien nutzen und alles das. Alles darum geht es nicht, sondern es geht um bestimmte Social Media. Und das ist die Schwierigkeit, sage ich mal, für Sie dann als Gesetzgeber, wie Sie das gut formulieren. Da können wir Ihnen auch nicht helfen. Dass man das noch mal, weil es natürlich auch Chancen ist. Wir haben gerade von ländlichen Räumen gesprochen, wir haben von Austausch und es ist natürlich heute für die Realität von jungen Menschen, auch von Kindern und Jugendlichen etwas, dass man sich darüber auch austauschen kann, dass es auch eine Resilienzfaktor, also was sein kann. Und das quasi gut auszubalancieren gegenüber diesen, sage ich mal, negativen Folgen, das ist, ist der große Punkt. Also wir sind da nicht blind und sagen, ach, einfach verbieten, das würden wir auch nicht unterschreiben wollen. So, ne?
Frau Slavik, bitte.
Ja, genau, Nike Slavik von Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Ich finde ja erstmal positiv festzustellen, wenn man den Blick ein bisschen weitet, wie viel offener und intensiver wir auch im Politikbetrieb über dieses Thema mentale Gesundheit mittlerweile debattieren. Und finde auch schön, wenn ich das jetzt auch vergleiche mit den vorangegangenen 2 Sitzungen, die wir schon hatten, wie breit wir uns auch der Thematik gerade widmen. Und viele Dinge, die Sie jetzt heute angesprochen haben, die sind jetzt auch schon in vorangegangenen Sitzungen eben gefallen. Und ich finde es auch bedauerlich, dass wir bei der mentalen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen oft die Debatte verkürzt haben auf den Medienkonsum und die Frage, sollte da Altersgrenzen eingeführt werden oder Verbote. Dabei haben Sie ja jetzt auch stark gemacht und auch Sachverständige, die wir in den vorangegangenen Wochen schon hier hatten, dass es eben sehr vielschichtige Faktoren gibt, die da in die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen reinspielen. Eben der Zugang zu Sportangeboten, zu Kunst und Musik, als wir uns mit Schule beschäftigt haben, aber auch wie relevant die Faktoren Armutsbetroffenheit einfach sind. Die Frage, gibt es psychische Erkrankungen in der Familie, im Elternhaus und wie begegnen wir dem eigentlich? Und da fühle ich mich auch erinnert an so politische Debatten, die man dann vermutlich auch wieder verstärkt führen muss mit haben Kinder dann und Jugendliche auch ein warmes Essen im Bauch oder sind sie davon betroffen, dass sie armutsmäßig eben diesen Zugang auch zur Ernährung vielleicht nicht haben? Die Frage von, wachsen Kinder eben in Armut auf oder nicht? Ich habe den Bericht über das Schulbarometer jetzt auch gelesen. Da ist ja leider jetzt auch festgestellt worden, dass die mentale Gesundheit wieder auf einem ähnlich schlechten Niveau ist wie in der Corona-Zeit. Da würde mich noch interessieren, wie Sie das jetzt aktuell erschienene Schulbarometer beurteilen. Da fand ich aber auch noch mal den Punkt sehr spannend mit Selbstwirksamkeit und Mitbestimmung, dass das auch ein ganz relevanter Punkt ist. Social Media haben wir schon ganz, ganz viel zu gesagt. Wir debattieren da ja auch sehr intensiv drüber in all unseren Parteien und Fraktionen, auch mit sehr unterschiedlichen Meinungen, Blickwinkeln, auch innerhalb der jeweiligen Fraktionen. Also ich finde das sehr faszinierend zu sehen, sowohl meine eigene Fraktion, aber auch wenn ich hier zu den Kollegen von Union und SPD gucke und da, sage ich mal, Zwiegespräche mit Einzelnen führe, wie unterschiedlich dann doch die Perspektiven sind. Und ich finde, das ist jetzt in Ihren Statements auch sehr klar geworden, dass Sie eben angesprochen haben, ne, die Medienkompetenz ist eben wichtig. Also wenn man jetzt Kinder und Jugendliche da lange ausschließt, aber sie dann keinen gesunden Umgang mit dem Medium lernen, dann hat man auch ein Problem. Für uns natürlich auch der wichtige Punkt Teilhabe, Zugang zu freien Medien und Information. Was bei mir auch immer wieder aufschlägt, ist natürlich auch die Frage, wenn man jetzt eine harte Altersgrenze einführt, wie ist es mit der technischen Umsetzung? Das ist eine große Herausforderung. Aber ich denke, da wird die Diskussion weitergehen. Ich glaube, worin wir uns auch alle einig sind, ist, dass es eine stärkere Regulierung einfach geben muss, wie man das bei anderen Medien eben auch hat. Wo sind gesundheitsgefährdende und jugendgefährdende Inhalte und wie kann man die entsprechend auch stärker und besser regulieren? Ich fände noch mal interessant, weil Sie das jetzt häufiger angesprochen hatten, die Thematik und auch in anderen Kontexten, wenn Sie vielleicht noch mal etwas mehr auch zu den Essstörungen sagen könnten. Sie hatten das jetzt sehr viel im Zusammenhang mit den sozialen Medien auch genannt, aber was sind Ihres Erachtens vielleicht auch noch andere Entwicklungen oder Gründe, die damit reinspielen? Und ich fände das auch interessant in einem Zusammenspiel mit dem Thema Ernährung. Wie schauen Sie darauf? Glauben Sie, wir müssten uns auch im Zusammenhang mit psychischer Gesundheit noch stärker mit Ernährung einfach grundsätzlich beschäftigen? Wenn Sie da noch ein paar Sätze mehr zu sagen könnten, wäre ich Ihnen sehr dankbar.
Vielen Dank, wenn ich das aufgreifen darf. Also Sie hatten das Schulbarometer angesprochen, ist ja, ich glaube, heute veröffentlicht worden, heute frisch rausgekommen. Wir müssen den Punkt nochmal aufgreifen, es sind sehr wichtige Hinweisgeber, diese Art von Studien, die ja auch eine gewisse Repräsentanz versuchen zu erreichen, genauso wie die COPSI-Studie oder andere Studien. Es gibt Auswertungen der Krankenkassendaten, AOK Baden-Württemberg hat das mal auch gemacht, DAK hat hier das Jugendbarometer, das sind alles Hinweisgeber und trotzdem muss man mal gucken, Schulbarometer hat 1500 Kinder. Und das ist deswegen da ein bisschen, da müssen wir nochmal das als Hinweis auch verstehen und als Alarmierung verstehen. Und das zeigt auch nochmal, dass es eben nicht nur die Corona-Belastung war. Das ist eine Lebenszeitbelastung, die alle, die das erlebt haben, einfach mitnehmen. Trotzdem haben wir ein Umfeld, gerade der Entwicklung, unruhige Zeiten wurde genannt, in der wir uns bewegen. Zukunftssituationen, also gerade gibt es immer auch von der Bertelsmann Stiftung immer wieder Abfragen, wie bewertest du deine Zukunft? Die ist erschreckend negativ bewertet, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen mit schlechten psychosozialen Ausgangspunkt. Die sehen für sich oft wenig Zukunft. Da haben wir eine Konvergenz von verschiedenen Faktoren. Wir haben heute auf die Social Media abgehoben oder vermehrt darüber gesprochen, ist aber nicht der einzige Faktor. Und das zeigt sich genau im Bereich, den Sie noch angesprochen haben, bei den Essstörungen. Die Essstörungszahlen sind enorm nach oben gegangen. Regional gab es da Unterschiede, auch während der Pandemie. Ein Faktor war, dass Menschen, die zu dieser Erkrankung neigen, ein hohes Kontrollbedürfnis in der Regel haben und viel Bestätigung sozusagen Dinge brauchen. Das ging komplett verloren in den Lockdowns. Sie hatten da keine Haftung mehr. Und dadurch war die Erkrankung sozusagen ihr Bodenkontakt noch, völlig dysfunktional leider und eben mit schwersten Verläufen. Wir haben nach wie vor hohe Zahlen von Erstörungen und immer jüngere Kinder, die erkranken. Und wenn man so die Grundlagen, die wir auch schon über Jahre kennen, warum Essstörungen auftreten können, da führt oft so ein Leistungsdruck, ob der jetzt objektivierbar ist oder subjektiv da ist, aber dieser Druck wird verspürt und der Leistungsdruck ist nicht nur Schule. Das ist schon auch Schule, aber auch sozialer Leistungsdruck, Miteinander, die Familie, wie geht's der? Und aber eben auch tatsächlich die Medien, weil wir hier ein Körperbild vermittelt bekommen, bereits im jüngsten Alter, was völlig unrealistisch ist. Und wir haben zum Beispiel auch einen Fall, da hat man während der Pandemie 3 Kinder aus einer Klasse bei uns zeitgleich mit einer schweren Anorexie. Warum? Weil die Sportlehrerin während des Lockdowns empfohlen hat, dass sie doch für die Sportübung eine Influencerin sich anschauen soll, die leider Dinge empfohlen hat, die man nicht empfehlen kann, die nicht gesund sind. Und da ist es so, dass wir einfach eine Konvergenz haben von verschiedenen Bereichen. Wir haben ein allgemeines hohes Belastungsniveau, mit dem Kinder und Jugendliche umgehen können. Viele, Gott sei Dank, können das auch. Vielen fällt es aber schwer, die erleben das Belastung und manche erkranken. Also da dieses Allgemeine und dann dennoch diese hohe Erreichung von und Körperbildwahrnehmung, die da ist. Ich habe früher sehr über unseren größten Modeschöpfer geschimpft, weil der Menschen auf den Laufsteg geschickt hat, die ganz klar zu dünn waren und damit ein Zeichen gesetzt hat. Das ist überhaupt gar nichts gegen die Menge an Bildern, die wir im Internet haben. Wenn Sie einmal Pinterest und Skinny googeln, machen Sie vielleicht heute Abend mal, dann werden Sie erschrecken, was Sie da finden. Also das ist schon ein Punkt. Und also gerade im Bereich der Essstörung, wenn Sie noch auf Ernährung abheben, das ist etwas, glaube ich, wo auch viele Menschen gerade Guidance suchen und auch auf dem Weg sind, eine gute, gesunde und auch nachhaltige Ernährung zu leben. Und dort gibt es viele Ratgeber, die leider völlig falsch sind und die Menschen hier in die Irre führen, also bereits im Kindesalter sehr in die Irre führen. Wir erleben es gerade mit dieser Eiweißdiskussion. Skyr ist ausverkauft in vielen Supermärkten, weil die Menschen versuchen, möglichst viel Eiweiß zu essen. Das ist physiologisch gar nicht sinnvoll. Also deswegen, da haben wir gerade viel Orientierungssuche, die leider eben auch wieder durch die Medien so nahbar sind, Lösungsansätze. Früher hat man noch irgendwelche Zeitschriften gehabt, wo Diäten empfohlen wurden. Jetzt kann man quasi jede beliebige Diät 24/7 abrufen.
Vielleicht auch da noch zur Ergänzung, übrigens betrifft auch Jungen. Also das Körperbild auch von Jungen ist ja anders geworden. Und auch was man dafür tut, also wir haben es da mit der Anabolika-Geschichte dann zum Teil wiederum, also was ja übrigens auch für psychische Störungen dann führt, Depressionen und Ähnlichem. Das ist der eine Punkt. Und daran noch mal vielleicht auch festzumachen, warum wir vorhin so ein bisschen auf der Prävention, gut gemachte Prävention, Evidenz rumgeritten haben, ist auch der Punkt, wir wissen, dass viele von den Betroffenen viel früher erste Diäterfahrungen haben. Weil, also wir haben die eine Seite derer, die adipöser sind, und wir haben die andere Seite, die extrem daran guckt, gesund und also auch auf der Ernährung Bescheid wissen. Also manche Patientinnen und Patienten wissen deutlich mehr über Ernährung, als ich es irgendwie wissen kann oder kann da gar nicht mithalten. Aber die dann auch diese, also durch schlechte Prävention zum Beispiel, auch in so etwas hineingetrieben werden. Wir haben ja auch zum Beispiel in UK mitbekommen, dass auch diese einfachen Mental Health Programme zum Teil dazu führen, dass die Leute zwar mehr wissen, also die Literacy besser wird, aber dass die emotionale Belastung trotzdem auch steigt dadurch, allein, dass ich darüber rede. Und ich glaube übrigens auch nochmal auf den Anfang zu kommen, das macht jetzt auch mit einen Effekt, den wir momentan sehen. Es wird ständig auch darüber gesprochen, was gut ist auf der einen Seite, aber die Kehrseite ist, dass Leute auch mehr in sich hineinhorchen. Das meinte er mit Awareness vorher. Aber nochmal auf diesen Punkt hin. Deswegen müssen auch solche Präventions- und diese ganzen Ernährungsgeschichten quasi, nutzt es auch nicht, wenn man nur sagt, na, du musst oder sonst wie, oder das kann dann nämlich zu bei einer vulnerablen Gruppe genau dazu führen, dass wir den Anstieg dann auch wieder haben von Essstörungen. Wie gesagt, und das sehen wir jetzt eben auch über die Geschlechter hinweg, dass man das jetzt eben bei Jungs auch sehen, da war ja früher das Verhältnis zu 7:1 und das ist auch nochmal anders geworden. Also die Jungs haben aufgeholt.
Ja, es ist schon viel gesagt worden. Sein Essen zu kontrollieren ist auch eine Strategie. Nämlich, ich habe irgendwas unter Kontrolle. Und wir leben in Zeiten, in denen die Jugendlichen nicht immer das Gefühl haben, irgendwas unter Kontrolle zu haben. Und das trifft auf gefährliches Halbwissen von Pseudo-Experten, ja, was dann unreflektiert übernommen wird. Also es fehlt an gesicherten, es fehlt nicht an gesicherten Informationen, aber die anderen sind irgendwie attraktiver und leichter verfügbar, sage ich mal so. Und wenn wir sagen, die Jugendlichen müssen oder Kinder müssen wieder mehr das Gefühl haben, Kontrolle über ihr Leben zu haben, dann sprechen wir über Resilienz. Also wie kann ich auch mit Belastungen, auch mit psychischen Belastungen lernen, umzugehen? Das gehört ja zum Leben dazu. Und manchmal ist es mehr und manchmal ist es weniger. Und diese Förderung der Resilienz, wie kann ich zum Beispiel mit stressigen Zeiten umgehen? Wie kann ich Leistungsdruck für mich auch selbst ein Stück ausgleichen? Ich glaube, das ist ein bisschen verloren gegangen. weil die Kinder und Jugendlichen eben versuchen, sich da selber zu helfen. Und das sind halt mal hilfreiche und manchmal nicht so hilfreiche Strategien.
Wenn ich das noch aufgreifen darf, dass Strategien verloren gegangen sind, das möchte ich sehr unterstreichen. Und das betrifft noch einen Teil, über den wir heute noch gar nicht so arg gesprochen haben, nämlich die Bezugspersonen von Kindern und Jugendlichen, die Eltern oft oder andere elterliche Bezugspersonen, die ja auch eine hohe Belastung von sich angeben. Sie kennen vielleicht auch die RKI-Daten vom Mental Health Survey. Da geht es jedes Jahr wieder um einen halben Prozentpunkt hoch. Über 20% der befragten deutschen Erwachsenen halten sich selbst für depressiv. Und viele von diesen Menschen sind natürlich Eltern. Und es ist schon eine elterliche Funktion. Und auch hier sowohl Modell für Coping-Strategien, aber eben können dann auch gar nicht so zur Verfügung stehen, wie sie das unbelastet vielleicht könnten für eine gesunde Entwicklung als eine erwachsene Bezugsperson. Ich glaube, das ist, haben wir heute noch gar nicht so besprochen. Das ist aber, also wir denken ja auch systemisch, weil wir das müssen, weil die Kinder immer Teil von einem System sind im Aufwachsen. Auch hier ist nochmal der Fokus auf die Eltern. Und wenn ich vorhin gesagt habe, in Präventionsgedanke, dass man da die elterlichen Bezugspersonen mit einbezieht und die dann auch mit guten Informationen versorgt und Handlungsstrategien vor allem versorgt. Nicht nur die Info, sondern how to do. Und auch was sich selber betrifft, dann glaube ich, erreichen wir auch für die Kinder und Jugendlichen Gutes und in einem skalierbaren Maß.
Frau Kuhn hat ganz am Anfang davon gesprochen, und auch Sie in die anderen in Ihren Statements, wie wir natürlich auch präventiv tätig werden können. Wir haben viel jetzt über Bewegung geredet und über viele andere Faktoren. Sie haben ganz am Anfang auch noch mal auf das Thema Kindergärten abgehoben und frühkindliche Bildung. Auch da haben wir ja durch die Leopoldina-Stellungnahme, und das hat auch Frau Professor de Bock hier stark gemacht, das Thema Selbstregulation. Dazu würde ich Sie gerne alle noch mal befragen, inwieweit Sie sich da anschließen würden und aus Ihrer praktischen Erfahrung auch, welche Strategien dazu führen, dass Kinder gerade im frühkindlichen Bereich diese Selbstregulation erlangen. Weil, wie Sie wissen, haben wir im Schulbereich ja nur marginal Einfluss, aber bei SGB 8, also was Sie vorhin gesagt haben, da können wir schon ein bisschen was machen, aber auch eben in den Kindergärten, wenn es um Qualität geht, wo wir ja gerade dran sind. Deswegen würde mich dieser Punkt noch mal interessieren, was können wir in der frühkindlichen Bildung tun? Ist Selbstregulation da der entscheidende Schlüssel und wie können wir die konkret fördern? Wer möchte da anfangen?
Ich kann mal anfangen. Vielleicht, also man muss immer aufpassen. Also es, den einen Schlüssel gibt es nicht. Und wenn ich jetzt ein Programm zur Selbstregulationsstärkung mache, dann wird das auch nicht die Welt glücklich machen allein, sondern es sind eben, aber es ist ein wichtiger Punkt, weil, sag ich mal, das frühe Emotionsregulationslernen ist tatsächlich ein Prädiktor für spätere viele andere Sachen, wie ich mit Frust umgehe. Frau Kuhn hatte das ja gesagt, psychische Belastung an sich ist ganz normal. Das müssen auch Jugendliche lernen oder auch Kinder lernen. Und auch die Wunschversagung müssen auch Kinder lernen. Das gehört dazu, weil wir werden im Leben nicht alle Wünsche erfüllt werden. Das ist ganz normal. Deswegen geht es, und dann geht es aber das Gleiche in der Kita wie in der Schule drum. Sie hatten es ja vorhin angesprochen. Es geht sehr häufig nicht noch mal um ein Schulfach oder es geht nicht um eine Stunde oder es geht auch nicht noch mal darum, dass Kindergärtnerinnen jetzt zu Diagnostikerinnen werden sollten oder Therapeutin, also nach dem Motto, das sagen wir auch immer, sondern wir müssen gucken, wie kriegt man das Wissen letztendlich in die Schulen rein. Und da geht es sehr häufig erstmal um Wissen oder in die Kitas. Also von daher ist eine Empfehlung immer, das Wissen quasi zu stärken. Und auch deswegen waren wir sehr dran, auch mit dieser Ausweitung der frühen Hilfen, sage ich mal, über das dritte Lebensjahr hinaus. Weil um was geht es auch? Ich muss nicht alles können, aber ich muss wissen, wer kann es. Und ich muss ein Netzwerk haben. Das heißt, die einzelne Kita-Erzieherin, die muss wissen, huch, da ist was, was vielleicht auch auffällig ist. Und da kann ich da oder dahin vermitteln und kann mal gucken, was brauchst du. Und ansonsten brauchst du natürlich innerhalb des Kita-Alltags dann genau solche Dinge, wie ich auch üben kann, dass man, sage ich mal, mit Wut, Ärger, Frustration und so etwas umgeht. Ich denke, da gibt es gute, auch aus der Pädagogik, aus der Frühpädagogik heraus, gute Ansätze dazu. Aber das andere, die zweite Achse quasi ist, und das wäre ja dann quasi diese Ausdehnung der frühen Hilfen auch nochmal mit, oder nach dem Modell der frühen Hilfen zumindest, dass man auch etwas in die Kita reinbringt, dass es da eine bessere Vernetzung gibt, damit die Leute gut auch an die richtigen Hilfen kommen und nicht der Kita alles übergestülpt wird.
In die gleiche Richtung, wenn ich es ergänzen darf. Es gibt im englischsprachigen Bereich, wahrscheinlich hat Frau de Bock das erwähnt, gute Studien für sehr knappe Interventionen, wo Erzieherinnen im Alltag eine Handlungsstrategie kriegen, wie sie mit Verhalten modifizierend umgehen können, ohne Therapeut zu sein, sondern wirklich pädagogisch, aber eben evidenzbasiert. Und das ist auch was, wo wir erleben, auch jetzt in unserer täglichen Versorgung, auch in der Vernetzung mit den Kindergärten, auch da wird ganz viel gemacht, was, wo man denkt, das müsste doch gut sein, aber wir brauchen tatsächlich auch Evidenz auch im deutschen System. Und man muss vorsichtig sein in der Übertragung von Daten, jetzt zum Beispiel aus den USA oder aus England, auf unser Bildungssystem, sei es frühkindlich oder später, denn wir haben ganz unterschiedliche. Wir haben auch ganz unterschiedliche Netzwerke und deswegen ist zwar diese Übertragung gut, aber auch da wäre es sehr wichtig, dass man sagt, man geht das systematisch an, auch in der wissenschaftlichen Evaluation, macht vielleicht auch ein Programm, was dann evaluiert wird, auch in verschiedenen Kitas, in verschiedenen Regionen in Deutschland, weil dort auch einfach andere Herausforderungen herrschen.
Ich würde vielleicht noch ergänzen, es hat ja lange so die Mehr davon geherrscht, dass man mit sehr jungen Kindern nicht über Gefühle sprechen kann oder dass die das nicht gut ausdrücken können. Das ist ja zum Glück so, dass sich das im Bewusstsein ein Stück geändert hat. Also man kann gar nicht früh genug beginnen, auch das zu thematisieren und mit den Kindern spielerisch Dinge zu erarbeiten. Und ich glaube, da ist noch Luft nach oben, dass wir da arbeiten. Stichwort Netzwerke halte ich für sehr wichtig. Was wir dann brauchen, sind eben niedrigschwellige Angebote. Es kann eben nicht sein, dass man dann wieder irgendwo sich anstellen muss und lange warten muss, weil es braucht schnell, wenn die Erzieherin sagt, könnte da ein Problem vorliegen, braucht schnell eine Rückmeldung. Also diese Dauer, die das manchmal so mit sich bringt, weil das System eben so ist, wie es ist, führt ja dazu, dass sich Probleme erst vergrößern und vielleicht zu einem manifesten Problem werden, wo man sagt, wenn man früh interveniert hätte, wär das gar nicht so schwierig geworden. Und was ich erlebe in Gesprächen mit den Kitas, dass es tatsächlich auch unter den Erzieherinnen einen hohen Beratungsbedarf gibt. Also wie gehe ich mit schwierigen Situationen. Und was mache ich denn jetzt, wenn das und das passiert? Und das trifft auf eine Situation, wo eben Gruppen doch eine ordentliche Größe haben, wo die Erzieherinnen dann sagen, ja, wenn das Kind jetzt einen Wutanfall hat, ja, ich bin alleine, ich habe noch 17 andere Kinder, was soll ich tun? Also insofern ist es vollkommen richtig, diese eine Stellschraube gibt es nicht. Aber ich denke, man kann nicht früh genug beginnen.
Gut, dann gucke ich noch mal. Ich sehe jetzt keine weiteren Wortmeldungen und Fragen. Dann gebe ich Ihnen als unseren Gästen natürlich das Schlusswort. Wenn jemand noch irgendwas ganz Dringendes vor der Kinderkommission loswerden will, was jetzt noch nicht gesagt wurde, dann haben Sie jetzt noch mal die Chance, weil uns ist natürlich wichtig, dass wir jetzt für die weitere Arbeit Hinweise bekommen. Für das Thema SGB VIII, aber auch Social Media haben wir heute angesprochen. Aber wir werden uns mit dem Thema mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen weiter befassen. Und ich denke auch, in nächster Zeit da auch zu konkreten Handlungen kommen. Also, möchte noch jemand etwas ergänzen oder noch etwas loswerden? Dann bitte jetzt Frau Melge.
Ich möchte nur vielen Dank für Ihre engagierte Arbeit sagen, weil ich glaube, das ist extrem wichtig, das auch in die Politik zu tragen. Und Sie sind ja die Übersetzer sozusagen. Und dafür vielen Dank.
Sehr gern. Noch jemand? Das kann ich jetzt nicht erkennen. Dann darf ich Ihnen jetzt hier nochmal offiziell herzlich danken, dass Sie da waren, für die viele Expertise, die wir jetzt natürlich auswerten werden. Wir werden auch sicherlich einzeln nochmal auf Sie zukommen, dass Sie uns vielleicht nochmal ein paar Sachen zuschicken im Nachhinein. Und vielen, vielen Dank und ich hoffe, dass wir heute einen Beitrag leisten konnten, um die mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen stärker in den Mittelpunkt zu rücken und dann eben auch zu verbessern. Schön, dass Sie da waren und damit beende ich den öffentlichen Teil unserer Sitzung.